heute Full Circle Moment im Atelier.
Ich weiß, denn wir haben unseren heutigen Gast durch unseren Karl kennengelernt, der schon in unserer Staffel 1 zu Gast war.
Richtig, Episode 7. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, auf wen wir uns beziehen oder was wir uns beziehen, die gucken bitte nochmal nach, nämlich unter Staffel 1, Episode 7, wie der liebe Patrick gerade richtig gesagt hat. Und der Karl, der hat uns dazu gebracht, dass wir uns diesen jungen Künstler heute ja anschauen. Ich freue mich. Ich bin Becky.
Ich bin Patrick.
Und ihr hört Kessel Talk.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kessel Talk. Es wurde schon gespoilert, wir sind heute natürlich wieder Kessel Talk on Achse. Wir sind wieder unterwegs und zwar sind wir nämlich heute in der Weißenhof-Siedlung. Und zwar haben wir heute einen besonders spannenden Gast, wie ich finde, nämlich ist Leandro Cultraro bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Das ist dein Applaus.
Dankeschön, dankeschön.
Und du bist ja ein junger, aufstrebender Künstler, der gerade die Welt erobert, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Ich finde schon. Genau, wir haben uns ja kennengelernt in der Kunstausstellung von Karl Amann und da hattest du eine deiner Ausstellungen. Und wie kam es denn eigentlich so zu deinem Werdegang? Wie bist du zur Kunst gelangt? Was hat dich inspiriert, Kunst zu machen und jetzt Künstler zu werden und zu sein?
Ja, man fragt jetzt sich an dieser Stelle, gibt es dieses Long Story Short? Aber wenn man wirklich an so den Anfängen gehen will, klar, ich habe halt schon dieses Kreative gehabt irgendwie in meiner Familie, dass ich die Freiheit dafür hatte, dass ich einfach so mich ausleben durfte. Ich komme ursprünglich aus einer Nicht-Akademiker-Familie, wo jetzt Kunst auch nicht die erste Rolle gespielt hat, weil man auch vielleicht auch weniger Kontaktpunkte damit hatte. Aber ich wurde von meinen Eltern dementsprechend gefördert, dass ich an sich ja genug Papier hatte immer zum Malen. Irgendwann dann meine ersten Leinwände. Dann hat man natürlich auch mal ein Taschengeld bekommen und seinen ersten Nebenjob und dann sich halt auch irgendwie da eine größere Leinwand mal geholt und dann drauf rumgemalt etc. Aber so diese kreative Welt hat mich da irgendwie sehr berührt und hatte aber nicht speziell die typischen Kontakte dahin.
Da will ich direkt gleich mal nachhaken, weil die Kunstform, die du betreibst, ist ja die Malerei.
Ja.
Und für die, die jetzt deine Werke noch nicht kennen, wie würdest du deine Kunst, deine malerischen Werke beschreiben?
Da ist zum Beispiel schön noch zu sagen, ich bin Maler und Bildhauer. Das betone ich immer gerne. Bildhauerei habe ich im Studium kennengelernt und konnte mich hier auch drauf fokussieren noch. Aber natürlich bin ich auch durch meinen Background einfach eine sehr starke malerische Position und empfinde das auch als das Hauptmedium fast, was ich tätige, wo ich auch am meisten bekannt bin. Und wie man sie am besten beschreibt, ich würde sagen natürlich auf einfach, figürlich, starke Farben treffen auf offene Situationen. Und wir haben oft diesen Charakter wie so ein Comic-Panel und man würde eine Seite, ein Kästchen rausschneiden und hat dann halt so eine Geschichte da für sich stehen. Und die Figuren, die ich abbilde, sind, das kann man ganz klar sagen, ein sich Tiere oder Mischwesen, bisschen Fabelwesen vielleicht, eigene entwickelte über die Jahre, die halt auch ihre kleinen eigentlichen Charakterzüge haben und sich dementsprechend auch ausleben. Ja, ich glaube, so könnte man meine Malerei sehr gut beschreiben.
Ist es wichtig für einen individuellen Künstler auch was individuell rauszuarbeiten, dass man sagt, man kann immer den Leandro Cultraro erkennen? Also, oder wie wichtig ist es, damit du dich von anderen KünstlerInnen eben abgrenzen kannst oder vielleicht also was Besonderes machst?
Also an sich glaube ich, dass dieser Punkt, wie ich will was Besonderes machen, hört sich an sich sehr schön an, aber das sollte eigentlich nie dieser Punkt sein, dass ich deshalb Kunst mache. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man, glaube ich, Kunst machen möchte. Mhm. Wie gesagt, diesen ersten Berührungspunkt bekommt, was bei mir halt dann regionale Künstler waren.
Kannst du ein paar Beispiele nennen? Weil wir hören es schon an deiner Stimme. Sorry, ich muss ja sagen, als nicht Nike schmeckte. Ich höre direkt, du kommst ja nicht aus dem Schwabenländle, gell?
Ja, ich hack meine Wörter ein bisschen mehr ab. Das sage ich immer. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aus der Nähe von Dortmund. Für die Spezialisten, die es vielleicht kennen, Arnsberg, das ist dann wirklich direkt neben dem Ruhrpont, aber das Sauerland. Und regionale Künstler, das sind dann beispielsweise dort für mich damals der erste Anhaltspunkt, der Tristan Meinschäfer, der hat, glaube ich, unter anderem auch in Düsseldorf studiert, Heimo Hieronymus, Karl-Heinz Hosse, leider verstorben, Stefanie Neuhaus. Das sind auch alles Personen aus der Ateliergemeinschaft der Bogen, die es dort schon seit 40 Jahren gibt. Und ich habe damals beim Tristan Meinschäfer nach meinem Realschulabschluss einen Workshop gemacht, dann habe ich das Abi gemacht. Aber dieser Workshop hat mich halt sehr inspiriert, weil ich dann da auch mal Leute hatte, mit denen ich auch über die Kunst reden konnte und er mich dann halt an sich eingeladen hat in sein Atelier als Atelierpate, dass ich so ab und zu vorbeikommen kann, malen, um halt einen richtigen Ort zu haben.
Cool.
Und das ist halt dieser Punkt, dieser Berührungspunkt, der mich auch erst dazu gebracht hat, ja, das, was ich mache, das darf ja auch Kunst sein. Das kann, das ist Kunst. Das ist, klar darf eine Malerei auch nur einfach eine Malerei sein, eine Zeichnung, eine Zeichnung. Aber dieser Punkt, wo ich mich selbst auch dann verstehe als diese Position, die da was schaffen möchte, ich glaube, da fängt es irgendwie an. Dann kommt es natürlich drauf an, so, okay, für was interessiert man sich? Aber das ist vor allem, das muss ich auch sagen, ich glaube, das ist das Studium eigentlich sehr gut dafür ist. Es geht darum, auch sich auszuprobieren, verschiedene Dinge zu machen und auch die Möglichkeiten zu haben. Durch den Austausch, durch Werkstätten, bei uns hier an der Akademie in Stuttgart, auch durch andere Studiengänge.
Vielleicht sollte man darauf eingehen, genau, weil wir haben jetzt über deinen Werdegang und deine Kunst schon gesprochen oder wer dich inspiriert hat. Aber dich hat es ja dann irgendwann an die Kunstakademie Stuttgart verschlagen.
Ja.
Vielleicht können wir darauf eingehen, wie es dazu kommt und dann darauf eingehen, was das Besondere ist oder wer dich da beeinflusst hat. Also wie bist du von Dortmund oder wie hieß das?
Arnsberg.
Arnsberg. Wie hat es sich an die Kunstakademie Stuttgart verschlagen?
Ja, das ist wirklich interessant. Ich bin, glaube ich, recht planmäßig dran gegangen, was vielleicht so ein bisschen untypisch ist manchmal mit Gesprächen, weil es so schon so eine Offenheit gibt, so okay, die Leute wollen Kunst studieren und sagen so, okay, was sind die Kunstakademie? Ich bewerbe mich jetzt da und ich habe mir wirklich damals gedacht, bei wem will ich auch studieren?
Okay, also personell.
Personell und habe mir auch Kunstakademien vorher halt auch angeschaut und dem halt auch nicht nur im Internet, sondern auch mal auch eine Aufstellung gegangen etc., um zu sehen, was machen diese Personen. Und mich dann halt auch wegen diesen ganzen Vorteilen an der Akademie hier beworben. Ich hätte auch noch woanders studieren können. Das kommt dann in meinen Memoiren.
Die hast du mit 27 schon geschrieben?
Vielleicht angefangen gedanklich.
Okay. Weil du bist ja doch sehr jung.
Ja, aber ich denke einfach viel nach, weil ich doch dann ja in diese Spalte kreativ falle auf jeden Fall. Und man hat dann irgendwie sehr viele Ideen. Nee, dieser Punkt, das war dann hat man sich halt beworben. Ich hatte verschiedene Möglichkeiten, habe mich dann doch für Stuttgart entschieden, weil ich auch mal wegkommen wollte nochmal. Ganz neues Umfeld, sich selbst auch nochmal finden, so mit Anfang 20. Und bin damit auch sehr zufrieden, weil es hier in Stuttgart sehr viele Vorteile gibt, die es, glaube ich, nicht so an anderen Akademien gibt.
Die hören wir gerne, weil wir sind ja hier der Kessel Talk, der natürlich auch herausstellt, was ist das Schöne und Besondere an Stuttgart. Vielleicht kannst du mal die besonderen Vorteile der Kunstakademie Stuttgart für die Künstlerinnen und Künstler, die zuhören, auch herausstellen. Was macht das besonders, die Kunstakademie?
Also neben dem Intermedialen oder der Option einfach auch, dass man halt hier in andere Studiengänge reingehen kann, mit denen reden kann, sich austauschen kann und dadurch auch wir die meisten Werkstätten in ganz Deutschland haben und dann natürlich auch einfach recht viel Platz, was auch nicht so typisch ist für Kunstakademien. Und zum anderen natürlich aber auch finde ich, dass die Stuttgarter Szene eigentlich in der Zeit, wo ich hier bin, natürlich keine ganz typische Szene ist, aber immer mehr gewachsen ist. Und ich glaube, hier einfach sehr viel Potenzial liegt, was man auch ergreifen kann, wo man auch Teil sein kann. Und generell Baden-Württemberg muss man zugeben, natürlich Stuttgart, hohe Mietpreise, aber es gibt halt schon viel Förderung im Bereich Kunst. Das ist schon in Form von Ausstellungsorten, die LBBW, die so welche Dinge unterstützt, Rittersport, aber auch viele private Leute. Also das, wenn man sich mal wirklich hier auseinandersetzt und auch wirklich auch in die kleinen Orte geht, was man als klein bezeichnet. Ich meine, Göppingen hat eine eigene Kunsthalle. Tübingen auch sehr groß in der Kunst mit ihrem Kunstmuseum dort. Auch gute Position, gute Ausstellung gehabt. Ich glaube, vorletztes Jahr war ja auch Daniel Richter beispielsweise dort vertreten. Also das kann man dann schon schnell, glaube ich, unterschätzen, Baden-Württemberg. Weil man halt dann doch immer an die großen drei Orte denkt. Irgendwie, ja, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, da lebt der Kunstmarkt. Natürlich, aber dich hält ja auch nichts davon aus, in Stuttgart zu studieren und in Leipzig auszustellen. Also das ist halt dann aber auch, da wären wir halt bei diesem Punkt auch von eben wieder dieses, ich will jetzt was Besonderes machen und am besten damit bekannt sein und außergewöhnlich, aber in erster Linie soll es ja darum gehen, du willst Kunst machen und am besten gute Kunst.
Ja, auf jeden Fall.
So, du hast jetzt schon erzählt, was besonders hier an der Kunstakademie ist und du hast Platz erwähnt. Meinst du damit Platz für die Ateliers? Weil wir sitzen ja hier auch in deinem Atelier, was so ungefähr, du hast hier so deinen eigenen Bereich, ungefähr 8 Quadratmeter und den teilst du ja mit anderen Studierenden. Zu wie viel teilt ihr euch den Bereich hier?
Das sind sogar witzigerweise fast 12 Quadratmeter.
Fast 12.
Das war ganz wichtig.
Ja, okay. Ja. Nee, ich finde es so witzig, weil wir haben ja, also das muss man natürlich auch kurz erwähnen, letztens hier so ein bisschen umgebaut. dann schön noch ein bisschen Wandfläche bekommen für die zwischen die Atelierräume, also Atelierplätze, was uns jetzt wieder einen Vorteil gibt, dass wir ein bisschen mehr einfach haben und da einteilen können auch. Aber wir haben demnach auch so richtig schön intermedial uns einen schönen Plan gemacht etc. aufgeteilt, auch darüber oft geredet und sind jetzt alle sehr zufrieden. Aber es ist ja, man hat so seine Ecke für sich und meine Ecke habe ich jetzt, glaube ich, hier schon mindestens zwei Jahre ungefähr und bin da sehr zufrieden. Ich habe genug Licht, ich habe genug Wandfläche. Ich kann ja auch meine Bilder nicht einfach stapeln, sondern die müssen halt zum Trocknen dann teilweise auch hängen einfach. Damit bin ich einfach top. Also ich will einfach nur Kunst machen. Der Atelierplatz könnte auch 8 Quadratmeter sein. Ich bin komplett damit zufrieden. Also.
Und jetzt warst du ja auch, hattest das Glück, dass du in dem letzten Jahr, glaube ich, ein volles Stipendium bekommen hast, wo du dann in den USA warst. Wie kam es denn dazu? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, das war eine super tolle Sache. Bis heute noch auch eine der größten Überraschungen meinerseits. Das war das Fulbright-Studienstipendium. Ich hatte wirklich nach meinem Bachelor oder schon davor geplant, so jetzt möchte ich auch nochmal ins Ausland gehen. Ich habe hier viel mitnehmen können, aber ich möchte jetzt auch nochmal die anderen Perspektiven und habe dann natürlich auch wieder verschiedene Orte mir angeschaut. Und ja, mich dann auch auf verschiedene Orte beworben, beziehungsweise auf verschiedene Programme. Und das war unter anderem, erst habe ich mich auf das California State Programm beworben, was ich auch bekommen habe, was ein Austauschprogramm nach Kalifornien ist, wo man dann dort an den staatlichen Akademie, also Universitäten dann, sind ja in Amerika eher Universitäten, sich eine aussuchen darf und keine Studiengebühr bezahlen muss. Und habe mich aber parallel dann auch für das Fulbright-Stipendium beworben, was halt so das Amerika-Stipendium ist, weil es einfach, es ist eine super tolle Sache. Man kriegt, wenn man es dann bekommt, wirklich eine Krankenversicherung, man kriegt den Flug, man kriegt extra noch Material, also Geld für Material als Kunstposition, man kriegt generell einen großen Etat, also für, ich war jetzt ein halbes Jahr dort, das ist auch, offiziell kann man das auch einlesen, es sind 15.000, mit denen man unterstützt wird.
Wow.
Das braucht man aber, sage ich, auch für Amerika, weil alleine Essen ist 120% teurer, das kann man sich schon so vordenken. Aber für mich war es vor allem auch, ich fand Kalifornien immer schon interessant. Das ist gar jetzt keine typische Amerika-Affinität. Natürlich bin ich so mit, muss ich schon zugeben, amerikanischen Comedy-Serien sehr viel aufgewachsen.
Welche, wenn ich fragen darf? Ich bin auch riesiger Fan.
Also Scrubs war für mich eine der größten, aber natürlich habe ich mir auch alles von How I Met Your Mother.
Brooklyn Nine-Nine.
Gucke ich derzeit wieder,
witzigerweise. Kann man immer gucken.
Aber auch Friends oder so, den wirklich auch Vorgänger von diesem ganzen Freundesgruppen-Comedy. Yeah.
King of Queens.
Seinfeld.
Wow.
Seinfeld. Das wurde ist auch ein Klassiker.
Eine Lieblingsanekdote dazu. Damals, als die letzte Folge Seinfeld rauskam, haben die das Public Viewing auf dem Times Square in New York gemacht. Also da gibt es Fotos von, wie dann Leute da stehen und auf so einem riesen Bildschirm mit Untertitel diese letzte Folge Seinfeld schauen. Also da gibt es schon so gewisse Bezüge, aber Kalifornien fand ich immer irgendwie sehr interessant, sehr schön. Ja, auch die Kunstszene. Also deshalb war es für mich auch so Amerika, Kunstszene, sehr interessant, vor allem in der modernen Kunst, sehr, sehr auch, ja, wichtig.
Wo hat sich dann genau hinverschlagen? Weil du hast gesagt, du durftest dir die Uni aussuchen. Wohin bist du gegangen?
Ich hatte dann so die Uni schon für mich, als ich dann ausgesucht, als ich dann auch das Fulbright-Stipendium bekommen hatte und dachte mir so, okay, ich könnte jetzt auch mit Fulbright eigentlich überall hingehen. Aber ich hatte mir vorher halt schon auch diese Unis angeschaut und ich bin nach Chico.
Okay.
Was auch mein Professor dort gesagt hat, natürlich für mich wahrscheinlich auch ein Risiko war, weil ich bin in eine kleine Stadt gegangen, eine richtige Studentenstadt in der Nähe von San Francisco und Sacramento. Aber ich hatte da wirklich eine der besten Zeiten meines Lebens. Also ist eine tolle, offene Kleinstadt. Natürlich sehr jung mit den ganzen Leuten dort, aber die Leute waren auch sehr offen. Also Amerikaner an sich generell recht offen, aber dort auch, für mich auch so eine sehr passende Szene. Ich habe die Zeit an der Uni sehr genossen. Ich hatte extrem viele Freiheiten durch meine ProfessorInnen, WerkstattleiterInnen und habe die auch natürlich voll ausgenutzt. Und dann, als ich wieder hier war, die sozusagen Chico Wildcats Ausstellung gemacht, also über diese Bilder und Bildhauereien.
Und von wann bis wann warst du da genau in Amerika? Also wenn wir den Zeitraum eingrenzen?
Das war dann so August bis Januar.
Also ja, August 2024 bis Januar 2025 warst du in den USA.
Ja.
Hast du eine gute Zeit mitgenommen?
Ich habe mein Visum komplett ausgenutzt, aber ich habe die Wahl auch miterlebt. Ja.
Genau darüber habe ich eingespielt. Okay. Ja. Und dann war es auch okay, im Januar wieder nach Deutschland zu gehen. Also
ja,
gut, wenn du sagst, Amerika ist ja nicht Amerika, das ist ja einfach riesig. Und wenn du sagst, du warst da in einer süßen Kleinstadt mit offenen Menschen, dann…
Also ich bin von da aus natürlich auch viel rumgereist. Mhm. Also das muss man sagen, das ist dann halt, man darf nicht natürlich unterschätzen, dass Kalifornien genauso groß ist wie Deutschland.
Wahnsinn.
Aber ich war natürlich auch in Los Angeles. Also ich war auch um die 10 Tage in New York, um da wirklich auch alles zu sehen. Auch abgesehen von der Kunst, einfach mal im Central Park umherzulaufen. Ich habe witzigerweise aber auch mein Thanksgiving, was ich erlebt habe, ganz traditionell in Tennessee verbracht, weil ich dann schon auch Bekannte habe. Ein guter Freund von mir amerikanische Literatur studiert hat, eine amerikanische Freundin hat, und dann haben wir da sehr mit den Leuten dort so ein typisches Thanksgiving verbracht, was auch eine Erfahrung für mich war. Tennessee auch, weil ich wäre, glaube ich, selber nie dahin gegangen.
Und lässt du das in deine Kunst einfließen jetzt, diese amerikanischen Einflüsse, die du da mitgenommen hast aus Chico und Tennessee und New York?
Ich glaube, dass man bei mir schon auch diese Einflüsse, sei es halt auch auf einer motivischen Weise oft erkennen kann. Vielleicht nicht im ersten Blick, also erster Blick vielleicht doch der Cowboyhut, zweiter Blick, okay, wir haben das Haus. Jetzt sehen die Fenster aber ein bisschen anders aus. Das ist jetzt nicht mehr so ein Kreuz, sondern einfach nur so ein Strich in der Mitte, weil man in Amerika ja die Fenster so von oben hochschiebt.
Ja.
Und das sind so diese kleinen Dinge, die dann einfließen. Und die waren natürlich in dieser Chico Wildcats-Ausstellung auch stark vertreten. Was ich, glaube ich, jetzt mittlerweile noch immer einfließen lasse, ist natürlich das, was ich einfach auch auf einer inhaltlichen Ebene mitgenommen habe, allgemein für meine Kunst. Also für mich waren damals auch, das muss man auch bei Fulbright machen, man muss wirklich so Forschungsfragen formulieren, auch als Kunstposition. Und für mich war das schon auch so, okay, ich spiele mich sehr viel in diesem Figurativen wieder, mache aber schon auch offene Gestaltungen. Wo fängt diese Abstraktion an, wo hört die auf? Und dann kam es natürlich diese offenen Geschichten sehr stark. Und das war zum Beispiel ein Thema, was ich in Amerika sehr bearbeitet habe, aber auch durch deren Art von Lehre. Also ich hatte das Gefühl, also zumindest bei uns auch in der Malerei, es ging auch viel, wenn in Deutschland viel über Prozess auch geredet wird, natürlich da auch so ein.
Also Prozess heißt,
das Malen an sich.
Wie schwingst du den Pinsel?
Ja,
rechtsrum, ja. Linksrum, welchen Pinsel benutzt du? Geil.
Ja.
Geil, das lernen wir noch. Ich finde es fantastisch.
Das ist so wie Bob Ross, wenn er sagt, we take a little bit of here and then we take a little bit here and then we have a very nice tree.
Das also, kannst du aber gut.
Man ist da bei Malerei auch ganz schnell bei so einem Nerd-Talk. Also ich liebe das eigentlich so, dieser Schwingen und Schwung und wie ist das jetzt, was ist das für eine Größe von Pinsel? Wäre das jetzt vielleicht im Kontrast besser und auch die Farbe, was ist das, wo stellt die her? Natürlich kann man das jetzt ausweiten, auch auf natürlich dann Installation, Bildhauerei, Material. Das ist so auch hier bei uns bei Reto Boller auch eine, also ich studiere bei Reto Boller an der Kunstakademie.
Das war einer der Gründe, nach Stuttgart zu kommen?
Im Nachhinein dann auch. Ursprünglich war ich beim Thomas Bechinger.
Okay.
Das war der auch ein großer Ausgangspunkt und hat man im Laufe noch mal gesagt, okay, ich habe noch hier auch eine Weile und hatte dann Gespräche mit ihm. Aber da ist auch da sind die Kunsttalks dann auch wieder anders. Aber das ist halt wirklich das Interessante, also wirklich von Klasse zu Klasse anders. Dann wiederum nochmal ein ganz anderes Land und dann war halt auch in Amerika viel dieses, klar, ist Prozess auch so ein Teil. Aber auch, wir haben viel darüber gesprochen, ab wann ist ein Bild fertig?
Mhm.
Also so, was braucht es noch? Also es war sehr zielstrebig generell. Also die Lehre dort war auch sehr, fand ich sehr zielstrebig im Sinne von, okay, wir machen jetzt hier unsere Kunst, aber was braucht ihr eigentlich auch als Künstler? Und in Deutschland ist es schon sehr einfach, sehr viel, okay, ihr seid Künstler und ihr könnt hier unser ganzes Programm nutzen und uns ist eigentlich relativ, was ihr machen wollt. Ihr dürft alles machen. Und in Amerika ist es schon ein bisschen mehr so, okay, du studierst jetzt nicht einfach Kunst, sondern du studierst auch Malerei.
Ja.
Und die dürfen an sich auch alles machen, aber es ist irgendwie so ein bisschen zielstrebiger, zumindest aus meiner Erfahrung.
Im Sinne von, dass es auch monetär genutzt wird. Was machst du Sinnvolles, um das dann auch Leuten verkaufen zu können? Weil da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Ich würde natürlich auch gerne noch auf Ausstellungen eingehen, aber das ist Ziel und Zweck von der Ausstellung ist ja schon auch dann wahrscheinlich Kunst zu verkaufen, nicht nur für die Ewigkeit in einem Museum zu stehen, wobei das vielleicht auch ein Wunsch ist. Könnte ich mir vorstellen als Künstler?
Ja, das sind interessant, weil da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also das eine ist für mich, das ist aber auch vielleicht die Prägung, die ich erfahren habe. Für mich war damals also Kunst, ich kann etwas zeigen, ich kann etwas weitergeben und ich kann selber auch etwas erfahren in den Gesprächen und habe da auch mich eigentlich immer als Kulturschaffender wahrgenommen.
Selbstverwirklichung.
Ja. Also man treibt die Kultur voran, man ist dabei, man ist auch Teil dieser Szene. Die Kulturszene die ist ja auch dann noch darstellende Künste, Theater, alles Mögliche etc. Aber das war dann wichtig, auch so eine, was zurückzugeben einfach. Und klar kommt es irgendwann dazu, dass man vielleicht sein erstes Bild verkauft. Das war bei mir auch schon in der Schulzeit, aber da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Oder es, zumindest auch nicht so mir gedacht, so okay, das ist jetzt nicht alles. Mhm. Aber irgendwann kommt man natürlich ran, weil man natürlich auch als Maler jetzt sehr spät, man ist halt, das ist ja ein großer Teil des Kunstmarktes. Und da bin ich da auch sehr froh, dass ich da mittlerweile auch schon positioniert bin, auch schon im Studium, weil es mir halt ermöglicht, auch weiter Ausstellungen zu machen. Und das ist halt was sehr Tolles. Und klar, diese auf Lebzeiten oder nach dem Tod eher. Ich bin jetzt noch nicht im Museum, aber ich bin schon in der Sammlung der Akademie. Also unsere Akademie hat eine eigene öffentliche Sammlung.
Kann man die anschauen? Vielleicht für unsere Zuhörenden, die jetzt Interesse bekommen haben, könnten die sich das anschauen?
Ich denke mal stark, dass man auf Anfrage auf jeden Fall anschauen kann. Ich weiß zum Beispiel, ich bin auch derzeit in einer Gruppenausstellung im Schloss Untergröning vertreten, zur Aufnahme dieser Postgas?
Ich finde, da kann man jetzt mal klatschen. Da wurde jetzt halt so viele
herausragende Leistungen ohne Applaus, Mensch.
Ja, so. Ich war...
ich schaue hier gerade auch auf Leandro Cultrano in hier im Atelier Flowers for Friends, 10. August bis 7. September diesen Jahres war das, im Museum im Kornhaus. Auch eine Ausstellung von dir?
Ja, das ist, also der August war jetzt sehr, sehr wild bei mir, was man eigentlich gar nicht so erwartet für einen August, weil der August eigentlich immer so der Ferienmonat ist.
Ja.
Und alle in die Ferien fahren.
Ja, das stimmt, waren
und,
wir auch.
Dann nicht mehr da sind. Ja, also diese Sammlungsgeschichte, das ist so auch, da hat die Sammlung der Akademie jetzt Bilder an dieser Ausstellung auch ausgeliehen.
Okay.
Und
wir nehmen gerade auf, wir sind hier nicht nur im Atelier, sondern wir sind ja auch kreativ im Atelier und verschütten Wasser. Ist okay, oder?
Ist okay. Das Atelier ist zum Leben da. Da darf immer was passieren.
Sehr gut.
Und auch wenn ich sehr professionell bin, bin ich gern auch trotzdem nochmal tollpatschig.
Sieht man aber, das auch in der Kunst?
Man könnte es mir, glaube ich, vorwerfen, aber es ist auch eine Kunst für sich, es so aussehen zu lassen.
Sehr gut. Okay, jetzt sorry, wir haben unterbrochen. Die Sammlung, beziehungsweise die Sammlung der Kunstakademie hat für die Ausstellung dann Bilder von dir ausgeliehen.
Also nicht speziell von mir, weil ich nochmal in dieser Ausstellung schon auch Bilder eingeplant hatte eigentlich, weil ich das auch speziell angefragt worden bin, ob ich in so einem Teilbereich von dieser Ausstellung vor allem speziell was machen möchte. Aber da wurden halt Arbeiten zum Beispiel ausgeliehen und so läuft das halt auch oft. Ich meine, das hat man sowieso in den großen Häusern, das zu den kleinen Häusern, Institutionen etc., dass sich gegenseitig Bilder ausleihen.
Haben wir schon im Kunstmuseum gehört. Wir hatten ja auch schon mal die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart hier und die hat dann auch so, ist da auch so ein bisschen drauf eingegangen. Und dass es natürlich auch Kunst gibt, die man nicht gerne ausleiht oder gar nicht ausleiht, weil sie halt dann für das Haus ausstehen. Ja, sehr interessant, die Szene.
Aber zum Beispiel meine zweite Errungenschaft auch in der Sammlung. Ich bin seit, ich glaube jetzt vorletzten Monat, auch offiziell in der Sammlung fürs Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kultur.
Oh.
Und das sind halt zum Beispiel sehr schöne Errungenschaften auch, weil es so ist, da geht es jetzt gar nicht darum, dass irgendjemand sich denkt, oh ja, ich kaufe jetzt ein Bild, sondern das ist wirklich eine Ehrung und man ist da halt nach dem Tod noch drin. Weil es ja auch eine öffentliche Sammlung ist und das ist halt einfach sehr schön, dass es so weit gehen darf auch.
So, jetzt haben wir schon viel über deinen Werdegang gehört und dass du ja von Nordrhein-Westfalen nach Stuttgart gekommen bist und bist viel hier an der Kunstakademie. Bist du denn noch an anderen interessanten Orten in Stuttgart unterwegs, die dir gefallen oder wo du so, die dir ganz gut gefallen hier in Stuttgart? Was ist so dein Lieblingsort in Stuttgart?
Oh, mein Lieblingsort in Stuttgart. Ja, ich müsste natürlich sagen, die Kunstakademie.
Nee, ist kein Zwang und kein Muss, sondern wir wollen ehrlich von dir wissen, was dein Lieblingsort ist in Stuttgart.
Dann würde ich, glaube ich, sogar dabei bleiben. Also die Kunstakademie einfach durch die ganzen Leute, die ich hier kennenlernen durfte. Tolle Werkstattleiterin, interessante Position als ProfessorInnen und ich habe wirklich hier auch, ja, mich selbst nochmal neu gefunden, einen großen Freundeskreis gefunden, tolle Leute kennengelernt. Ich sage dann auch mittlerweile sehr gerne meine Wahlheimat und klar habe ich noch immer eine gute Verbundenheit zu meiner ursprünglichen Heimat, mit meinem familiären Background und den guten Freunden dort, aber es hat sich halt irgendwie viel durch die Akademie hier ergeben und ich konnte auch gut ankommen und natürlich sonst, wenn man sagen würde, wenn ich nicht hier bin, ganz tolle Orte noch in Stuttgart, die ich sagen muss, ist natürlich Galeriesammlung Amann.
Natürlich!
Auf jeden Fall.
Dann die Galerie Laufer, wo ich auch derzeit vertreten bin. Dann natürlich die Kaffeebar. Die will ich gerne noch erwähnen.
Ja klar, wo ist die Kaffeebar?
Die Kaffeebar ist in der Stadtmitte, direkt bei der Jugendkunstschule Stuttgart, auch ein toller Ort, für ganz junge kleine KünstlerInnen. Und das ist die Kaffeebar. Das ist ein kleiner, netter Ort. Da treffe ich mich sehr gerne mit meinen Freunden, weil es irgendwie auch zentral ist, aber ich den auch super süß finde. Und dann unterhalten wir uns da und trinken einen Kaffee oder einen Aperol Spritz oder ein italienisches Bier.
Sehr schön. Und das war natürlich, der Patrick hat es wie immer genutzt, als Überleitung für unser zweites Segment.
Place to be.
And it's history. Und für den heutigen Place to be habe ich mir die Württembergische Landesbibliothek ausgesucht, die tatsächlich die größte wissenschaftliche Bibliothek Baden-Württembergs ist.
Wow.
Und deswegen müssen wir ja den Kunstakademiker als erstes hier fragen, ob er auch an die Württembergische Landesbibliothek geht. Da lacht er schon.
Ja, ich muss zugeben, ich habe es bis jetzt anscheinend immer aufgeschoben. Wir haben halt hier eine schöne kleine Library, wollte ich jetzt schon fast sagen.
Ist okay, du bist bilingual, multilingual.
Das rutscht immer manchmal wieder durch. Hier in der Akademie, wo ich mich auch sehr aufgehoben fühle. Da aber auch bei mir, glaube ich, oft irgendwie ganz spezielle Literatur anfällt, die dann halt irgendwie dann doch Fanleihe ist. Deshalb habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht hingeschafft. Ja. Aber es steht auf meiner Bucketliste.
Ja, weil, also wir kommen ja gleich zur Geschichte. Darum geht es ja eigentlich beim Place to Be nicht, dass man hingehen muss, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen die Geschichte dahinter kennt, weil es sich dann auch lohnt. Ich gucke meinen Co-Host an und er auch schon. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Warst du schon mal in der Württembergischen Landesbibliothek und hast dich mit wissenschaftlichen Schriften eingedeckt?
Ich habe mich in meinem Leben mit sehr viel wissenschaftlichen Texten eingedeckt. Könnte man, glaube ich, eine Wohnung tapezieren, das ganze Atelier hier tapezieren. Aber die stammten in der Tat noch nicht aus der Württembergischen Landesbibliothek.
Sondern in München? Wo warst du da? Du hast da studiert, oder?
Ich habe in München studiert, ja. Und die ganzen Texte stammten in der Tat von Google.
Okay, oh. Hätten wir das auch geklärt.
Ja.
Alright. So, dann gehen wir auf die Geschichte der Württembergischen Landesbibliothek ein. Und die hat, wie ihr euch vorstellen könnt, auch eine wilde Geschichte hinter sich. Denn die wurde gestartet eigentlich 1765 in Ludwigsburg von Herzog Karl Eugen, als damals Ludwigsburg noch der Landessitz war. Dann hat man mit dem Umzug nach Stuttgart 1777 dafür gesorgt, dass der Platz eben in Stuttgart war. Und dann hat man 1886 das erste Bibliotheksgebäude für die Württembergische Landesbibliothek eingeweiht. Leider, wie so oft, das haben wir ja jetzt schon bei vielen Plätzen in Stuttgart gemerkt, ist der Zweite Weltkrieg wieder ein riesiger Einschnitt und wie ihr euch vorstellen könnt, bei einer Bibliothek ganz schlimm, dass eben durch die Luftangriffe wahnsinnig viel zerstört wurde. Nämlich, also es wurde beinahe vollständig zerstört, die Gesamtbände, fast die Hälfte davon ist zerstört worden. Man hat noch versucht im Vorfeld viel zu retten oder auszulagern, aber das hat halt nicht ganz geklappt. Gehört zur deutschen Geschichte dazu. Also ich will das jetzt gar nicht so hinstellen, oh, die bösen Luftangriffe, die das alles zerstört haben. Vielleicht eher für die Zukunft, für zukünftige Generationen. Ich finde, Krieg bedeutet immer eben Kunst, Kultur, Wissenschaft zu zerstören und dessen muss man sich vielleicht auch bewusst sein, dieser Verantwortung, was es bedeutet, eben Krieg zu führen und das dann zu zerstören. Da könnte man eigentlich auch mal aus der Geschichte lernen für uns. Also wenn wir hier so als Kunst- und Kulturtreibende sitzen, schade, wenn Krieg so viel zerstört.
Wahre Worte.
Und Gott sei Dank hat man aber danach, nach 1945, das relativ schnell wieder aufgebaut, diese Bibliothek, denn das ist ja auch ein Ort, also ich finde ähnlich wie Kunst, dass eben Wissenschaft auch so extrem wichtig ist für unser menschliches Dasein. Und ab dem 21. Februar 1946 ist sie sogar schon wieder eröffnet worden, dass man sich da eben informieren kann. Ab 1970 haben wir dann, ich weiß nicht, das Gebäude kennt ihr ja vielleicht, das ist so ein braun-blaues, also so ein 70er-Jahre-Bau, wie man ihn da hingestellt hat. 2020 ist tatsächlich der Zusatzbau eröffnet worden. Wunderschön vorne an der Straße mit einem weißen, direkt gegenüber vom Württembergischen Landtag, so ein weißer Kasten. Achtung, nicht verwechseln mit der Stadtbibliothek am Mailänderplatz, ja, sondern auf der Kulturmeile neben der Staatsgalerie. Da finden wir die Württembergische Landesbibliothek beziehungsweise den Neubau von 2020. Und da es eine öffentliche Bibliothek ist, können wir alle da hingehen. Ich weiß, dass bestimmte Leute da auch gerne ihre Bücher schreiben zum Beispiel. Ich persönlich gehe da auch manchmal gerne hin, einfach auch um Ruhe zu finden oder ein gutes Buch auszuleihen, weil eben das eine der größten Bibliotheken Baden-Württembergs ist.
Doch, die ist auch wirklich schön. Ich sehe es immer von außen, weil die hat diese schönen Nischen in den Fenstern. Da kann man immer sehr schön sitzen und da lesen und dann währenddessen auch rausschauen.
Als kleiner Tipp, am besten geht man hin, wenn Semesterferien sind. Mhm. Weil natürlich, ja, verstehe ich auch, die Studierenden haben natürlich Vorrecht und die können sich natürlich da auch Plätze reservieren in diesen wunderschönen Nischen. Aber für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, am besten in den Semesterferien gehen, dann hat man auch seine Ruhe, beziehungsweise stört diejenigen nicht, die da wirklich wissenschaftlich arbeiten wollen. Und in der Württembergischen Landesbibliothek war mein Co-Host noch nicht für unser Soundquiz?
Bis jetzt noch nicht.
Das bringt uns zu unserem nächsten Segment.
Sounds
of Stuttgart. Korrekt, denn ich war natürlich auch für unsere heutige Folge wieder an einem Ort unterwegs, den ich jetzt nicht nennen werde, und habe dort drei Aufnahmen gemacht, und um ein kleines Rätsel vorzubereiten.
Leandro. Ich lasch an. Sorry, weil Leandro, die Schweiß steht auf Leandros Stirn, ich sehe sie.
Ja, bist du, jetzt kommt die große Frage.
Bist du bereit für eine Runde Sound of Stuttgart mit uns?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Okay.
Was habt ihr gehört?
Ich lasse mal unserem Gast den Vortritt. Was hast du gehört? Ich bin ja schon die Erfahrene. Ich helfe dir da nicht, unterstütze.
Treppenstufen?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ist gut.
Leichtes Quietschen. Mhm. Da muss ich, das hat sich erst angehört schon wie so eine leichte Bahn, die irgendwie abbiegt. Aber es war irgendwie dann noch nicht laut genug für eine Bahn.
Das stimmt, ja. Die Hintergrundgeräusche waren sehr leise. Da war nur dieses Quietschen.
Ja, so ja, ja. Vielleicht so ein genau. Mhm. Vielleicht eine andere Frage. Hintergrundgeräusche, würdet ihr sagen, dass da Menschen
waren?
Es war leise, ne?
Ja.
Sehr leise.
Ich würde sagen, wir nehmen gleich die zweite. Weil, also wir können jetzt auf jeden Fall Bahn, glaube ich, schon mal ausschließen. Mhm. Aber eine Treppe, genau, irgendwo eine Treppe hoch und dann irgend so ein Quietschen. Okay, aber das ist ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen wenig. So, es gibt noch mehr, deswegen hören wir direkt in die zweite Aufnahme rein.
So ein Rasseln, so ein Kettenrasseln, oder? Oh. Okay, kurze Nachfrage. Okay. Bist du da rumgelaufen?
Ich bin da rumgelaufen. Also okay. Ich kann euch sagen, was es nicht war. Ich war nicht im Geldspeicher von Dagobert Duck.
Und stimmt, das hört sich so an wie Münzen, die so.
Genau. Ja, ja. Also das war es nicht.
Okay.
Also ich glaube, dass es stark eigentlich so eine Rassel ist.
Ja, das sag ich auch.
So, weil es hat mich witzigerweise gerade so ein bisschen vom Sound her an so eine Arbeit von Hai Guyang erinnert. Und dann dachte ich mir so kurz so.
Was macht er für Arbeiten?
Sie.
Sie, Entschuldigung.
Hai Guyang. Also Entschuldigung, wenn ich den Namen gerade nicht richtig ausspreche. Manchmal.
Ja, Entschuldigung, dass ich das Geschlecht nicht kannte.
Nee, ist eine tolle Position aus Korea. Sie ist auch Professorin in der Städteschule in Frankfurt und sehr bekannt für. Das sind größere Arbeiten in verschiedenen Formen, die dann mit Glocken behangen werden. Und dann performativ halt aktiviert, aber von anderen Personen.
Ja.
Also war auch in der Staatsgalerie bei der Horst-Schlemmer-Ausstellung
vertreten. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja dann, also das hat mich tatsächlich, als du das hier gerade erklärt hast, da habe ich jetzt schon dann auch einen Ort im Kopf.
Becky hat eine Idee.
Leandro, mit deiner Idee.
Ja, und
das, weil das war nämlich auch, also wenn wir jetzt kurz noch auf die anderen Geräusche da eingehen, man hat ja nicht nur diese Glöckchen gehört, sondern Patrick hat gesagt, er ist weitergelaufen. Ich habe schon dann auch Leute gehört, also Menschen. Ja. Aber es waren nicht viele und es hat gehallt. Das war das, was ich gehört habe. Also das heißt, es würde schon dafür sprechen, dass es vielleicht so ein Kunstprojekt war.
Ja, weil das ist genau der Gedanke, den mir auch durch den Kopf dadurch flog. Irgendwie so leise Stimme im Hintergrund.
Ja.
Die Leute sind nicht so laut,
aber
die reden irgendwie, sie nuscheln vielleicht.
Es ist keine Bibliothek, sondern es kann schon so Museum, schon so, Ausstellung, whatever sein.
Ja, und dann irgendwie so ein Rascheln und.
Vielleicht können wir die dritte Aufnahme hören und dann wird es noch deutlicher. Weil jetzt
ich hab
schon eine Idee. Und wenn du sagst, wo war diese Ausstellung von der koreanischen Künstlerin?
Das war in der Staatsgalerie.
Okay.
Ist jetzt schon eine Weile her. Das war so, da war ja auch.
Gibt es in der Staatsgalerie, aber Treppen hoch? Ja.
Ich denke fast ein bisschen eher gerade, was aktiv gerade in Stuttgart ist.
Ja, stimmt. Ja klar, er hat es ja jetzt erst aufgenommen.
Und wir müssten eigentlich noch die gemischte Käseplatte haben im Kunstmuseum.
Ja.
Da bin ich mir aber auch gerade unsicher, ob es da eine interaktive Arbeit gibt.
Wir hören in die dritte rein, oder?
Wir hören mal in die dritte rein, glaube ich auch. Aber ihr seid schon ganz gut dabei.
Okay. Ich habe eine sehr starke Idee, weil das war eine Geige.
Das war eine Geige.
Ja. Am Anfang, das war eine Geige. Ja. Okay. Das heißt, wir sind auf jeden Fall, ich habe eine ganz starke Idee. Wir sind auf jeden Fall in einem Museum, glaube ich.
Museum und eine Geige.
Ja.
Fällt dir was ein, Leandro?
Vielen Dank, du hast mich total auf den richtigen Weg gebracht.
Beziehungsweise, Becky, du sagst schon die ganze Zeit, dass dir ein Ort im Kopf ist. Welchen Ort hast du denn im Kopf?
Ja, ich habe natürlich das Kunstmuseum im Kopf, weil Leandro hat erst diese Künstlerin mit diesen Glöckchen, das war in der Sonderausstellung, die hast du dann auch genannt, diese Käse, diese Schlemmen. Doppelkäseplatte.
Nee, das ist jetzt gerade, was gerade läuft.
Ja, aber da war das auch, mit den Glöckchen. Und diese Geige, die kenne ich von der Dauerausstellung. Da war ich bei einer ganz tollen Führung mit dem, jetzt Stefan Schweizer heißt er, glaube ich, und der hat eben auch, darf Kunst moralisch sein, zu dem Thema hat er geführt, war super spannend, und da ging es um die Hexenverfolgung, und da gibt es so eine ganz krasse Ausstellung mit so Stühlen, blutverschmiert, und es ist so ein Intervall, wo immer mal wieder eine Geige spielt, in der Dauerausstellung vom Kunstmuseum.
Ja. Ja, weil ich dachte mir so, okay, wenn es jetzt nicht interaktiv ist und er hat irgendwas gewickelt, dann ist vielleicht was Kinetisches und es macht selber. Mhm. Und so eine Geige ist dann schon so sehr nah an so, okay, das macht jetzt den Apparat, jetzt kommt dieser Sound oder irgendwie eine Soundbox.
Ja, aber mit deinen Tipps, also ich wäre stark bei Kunstmuseum.
Leandro, gehst du mit Kunstmuseum?
Ich geh mit.
Alles klar, dann loggen wir ein.
Wir loggen Kunstmuseum ein, und natürlich. Die Antwort ist…
Wow. Richtig! Thank you. Aber da haben wir sehr gut als Team gearbeitet, muss ich sagen. Weil dieses mit diesen Glöckchen, thank you, dass es diese koreanische Künstlerin ist, sehr gut. So.
Sehr, sehr gut.
Mit Blick auf die Zeit gehen wir in die
Schnellfeuerrunde.
Und Becky, fang heute direkt an. Und zwar, Leandro, für dich heute, Äffle oder Pferdle?
Äffle.
Das kam prompt, warum?
Ich wollte jetzt gerade sagen, schau ihn dir an. Schau dich in seinem Atelier um. Also, wenn das nicht Äffle ist, weiß ich auch nicht.
Also, Äffle und Pferdle sind ja schon was sehr, sehr Schwäbisches, würde ich sagen. So von den Figuren her einfach. Ja. Und ich habe mich dann schon mal auch mal kurz so mit dem beschäftigt. Klar. Also, sie sind beide super. Ich glaube, ich fand das Äffle nur auf Anhieb irgendwie noch ein bisschen witziger als das Pferdle.
Gut, dann Vasen oder Weinfest?
Ich glaube, Weinfest. Ich war schon auf dem Vasen mal. Auch mal im Zelt. Ich glaube aber, dass ein Weinfest mir eher stehen würde.
Und dann zum Abschluss Palast der Republik oder Waranga?
Palast der Republik. Also 120%.
Auch ganz klar.
Toller Ort.
Und im Palast der Republik trinkst du dann Kessler oder Dinkelacker?
Wahrscheinlich eher Dinkelacker.
Und gehst du danach eher ins Lindenmuseum oder ins Stadtpalais?
Stadtpalais.
Und wenn du dann natürlich aus dem besten Museum Stuttgart, ich liebe das Stadtpalais. Wenn du da dann fertig bist, gehst du dann eher zum VfB oder zu den Stuttgarter Kickers?
Ah, das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, für den Dortmunder vor allem, oder? Oder den Landsberger mit Dortmund-Wurzeln.
Ich war auch schon auf dem Spiel von Eindhoven in den Niederlanden, aber ich spiele lieber Fußball, als dass ich schaue.
Oh, welche Position?
Ich bin ein richtig guter Torwart und Verteidiger. Das unterschätzt man, glaube ich, gerne als Position, wenn man sehr gerne selber Fußball spielt. Aber früher immer mit meinen Freunden auf dem Bolzplatz, freitags nach der Schule. Aber ich lasse mich sehr gerne mitnehmen.
Und dann zum VfB oder zu Stuttgarter Kickers?
Ich würde auf jeden Fall erstmal gerne die VfB sehen, weil die sind auch immer in der S-Bahn.
Okay.
Da lerne ich die ja schon ein bisschen kennen.
Alles klar. Und wenn du dann für den VfB gekickt hast, gehst du dann ins Kunstmuseum oder in die Staatsgalerie zum Abschluss?
Für Eröffnung, glaube ich, in die Staatsgalerie und für einen einfachen Besuch ins Kunstmuseum.
Okay, also das heißt, da bei der Entweder-Oder-Frage sagst du, ich gehe beide natürlich als guter Künstler.
Also man muss schon gesehen haben, was es gibt.
Na klaro, verstehe ich auch. Ja. Ich kann es nicht glauben, aber...
Die Zeit ist schon wieder rumgegangen.
Wir sind schon wieder am Ende. So, was ihr jetzt natürlich tut, ist, ihr schaut euch Leandro Cultraros Kunst an. Das kann man natürlich auch online machen?
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar.
Ich bin vertreten, Webseite auf verschiedenen Plattformen, Instagram auf jeden Fall.
Hervorragend.
Und, ja, man versucht immer aktiv zu bleiben.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und sagen Tschüss!